Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Wie machen wir die Botschaft heutig? Das ist entscheidend. Aber wenn Theologieprofessoren beurlaubt werden oder rausgeworfen werden aus ihrem Job, weil sie die biologische Jungfrauenschaft nicht anerkennen, dann stimmt an dieser Kirche etwas. Also Jesus würde so etwas nie machen. Ich muss immer fragen, was würde Jesus tun? Das ist das, was ich in diesem Buch versuche. Was würde Jesus heute sagen? Was würde Jesus heute meinen und machen? In Zeiten der Umweltzerstörung, der Kriegsvorbereitung und so weiter. Also grundsätzlich gebe ich Ihnen recht, wichtiger als die Worte sind die Taten. Das ist ganz klar. Darauf kommt es letztlich an. Ich kriege ein Zeichen, dass wir aufhören müssen, weil die nächste Veranstaltung hier beginnt. Ich danke Ihnen sehr, wünsche noch einen schönen Sonntag. Vielen Dank.
Assalamu alaikum. Ja, okay. So, wir machen einen schnellen Wechsel von Christentum auf Islam. Herzlich willkommen zu unserer weiteren Vortragsreihe. Ich grüße euch alle mit dem islamischen Grußwort, wie wir immer getan haben. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Friede und Segnungen Allah seien auf euch allen. Verlag der Islam gehört der Ahmadiyya Muslim Jamaat in Deutschland. Das ist eine internationale Gemeinde, die im Jahr 1889 durch Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, Friede sei auf ihm, gegründet worden ist in Indien. Damals ein kleiner Ort in Indien, Qadian. Und der Herr Ahmad beanspruchte, der verheißene Messias und Imam Mahdi zu sein, worüber fast alle Nationen der Welt warten. Und in dieser Hinsicht, weil er Nachfolger von Prophet Muhammad war, Friede und Segnungen Allah seien auf ihm, hat er auch Reform für die ganze Welt eingeleitet. Heute werden wir über das Thema Europa und Islam, sind beide kompatibel, ja, das ist meine deutsche Sprache, sprechen. Ich werde vorher unseren Imam, Herr Arif Said Ahmed Sahib, vorstellen. Arif Said Ahmed Sahib ist deswegen ein besonderer Imam, weil er ist einer der wenigen Imame in Deutschland, die hier aufgewachsen sind, hier in die Schule gegangen sind, die Werte hier in deutsche, in eine westliche Gesellschaft sehr gut kennen, die Sprache beherrschen, was auch wichtig ist, und dann irgendwann mal entschieden haben, ihr Leben doch Islam zu widmen. Und danach sind sie in eine islamische Schule gegangen. Dort haben sie als Islam diese schulische Leistung absolviert und dann auch als Imam tätig sind. Herzlich willkommen, ja? Dankeschön. Und jetzt, eigentlich war heute Herr Kamal Ahmad, der ähnlich ein Imam aus Deutschland, in Deutschland ausgebildet ist, kommen sollte. Aber Sie wissen, Wetterbedingungen haben seit gestern vieles lahmgelegt. Viele haben die Messe nicht erreichen können. Und die sind heute zwar in Frankfurt losgefahren, aber wegen schneebedeckten Straßen, auch Autobahnen, sind sie zurückgekehrt. Und da habe ich dann Herr Ahmad gebeten, uns doch über dieses Thema zu erläutern. So, dann, wir kommen zurück zu unserem Thema Europa und Islam, ein sehr brennendes Thema heutzutage. Und sind es die beiden miteinander vereinbar?
Das Thema oder der Titel ist ja Europa und Islam. Ja. Und ob beide kompatibel sind oder nicht. Und eigentlich könnte man allgemein die Frage oder auch so betiteln, Welt und Islam, die Welt und Islam, ob beide kompatibel sind oder nicht.
Noch weiter, ja.
Weil die Religion des Islam beschränkt sich ja nicht auf irgendeine Religion, sie bezieht sich auf den Menschen.
Ja.
Und überall da, wo Menschen leben, können sie eine Anziehungskraft spüren aufgrund der Attraktivität der Lehre des Islam.
Also Sie können direkt dem Publikum sprechen, ja. Ich stelle zwar die Fragen, aber ich denke, die Publikum interessiert sich, wenn Sie mit Publikum sprechen, statt nur mit mir, ja.
Also ist unabhängig davon,
okay,
ja. Also geografisch gesehen ist das nicht beschränkt, sondern es bezieht sich auf den Menschen.
Richtig, ja. Okay. Und was sind islamische Werte, die einen Muslim, die eine islamische Gesellschaft bilden und die auch hier genauso umsetzbar sind wie in jeder anderen Ecke der Welt?
Ja, also ich denke, einleitend wäre das vielleicht wichtig zu erläutern, wenn man sagt, Europa und Islam sind beide kompatibel oder nicht, oder die Welt und Islam, ob das kompatibel ist oder nicht. Da ist es wichtig zu erläutern, dass viele aufgrund von legitimen Gründen den Islam in Verbindung bringen mit auch Politik und Staat. Ja? Aufgrund dessen, ja. Weil ja leider in bestimmten muslimischen Regionen das auch selbst vermischt wird. Also die Muslime vermischen das ja auch zum Teil selbst. Mhm. Und das führt dazu, dass auch die Außenstehenden davon ausgehen, dass selbstverständlich Islam und Politik miteinander vermischt sind. Aber für uns, für die Ahmadiyya Muslim Jamaat, ist das eine sehr klare Trennung zwischen Religion und zwischen dem Staat. Und auch in Bezug zu Islam und Politik ist eine klare Trennung, die wir von seit unserer Gründung auch dementsprechend einhalten und auch darauf Wert legen und auch darauf pochen. Okay. Weil wenn die Frage aufkommt, wieso oder ob das überhaupt kompatibel ist oder nicht, dann denken ja viele, hey, warte, wir haben hier das Grundgesetz, wir haben hier eine andere Regierungsform und das geht gar nicht, ja. Weil ja anscheinend Islam ja selbst eine Art von Regierungsform ist. Aber das ist natürlich unseres Erachtens gar nicht so. Wir sehen das völlig getrennt. Und dementsprechend sind wir auf jeden Fall der Auffassung und der Meinung, dass der Islam sich ja auf den Menschen bezieht und dementsprechend überall auch kompatibel ist. Wichtig ist nur, welche Art vom Islam ist es, welche Lesart es ist. Eine bestimmte Lesart ist definitiv nicht kompatibel, dafür aber eine andere. Die viele universelle Werte, die Frage, die Sie ja eigentlich jetzt angesprochen haben, was für universelle Werte sind es, ja? Das sind eigentlich universelle Werte, die in jeder Religion auch aufzufinden sind, in Geboten und so weiter und so fort. Aber daneben zum Beispiel heißt es auch in einem Kapitel, im Kapitel 49, sind moralische Werte aufgelistet im Heiligen Koran. Da geht es zum Beispiel darum, dass man Respekt untereinander hat und nicht sich lustig macht über andere Völker und so weiter. Denn es kann gut sein, dass das andere Volk besser ist als das eine. Also Demut wird gelehrt. Es wird gelehrt, dass man die Rechte der Benachteiligten versucht zu erfüllen und diese stärkt. So, was in Bezug zu den Frauen, wird das Scheidungsrecht gegeben, wird das Erbrecht gegeben. In Bezug zu den Nachbarn sind auch Werte. Und Nachbarn sind nicht nur einfach der Nachbar rechts und links, sondern es geht um die Nachbarschaft. Und es geht so weit, dass der Reisende, mit dem man zusammen reist, auch ein Nachbar ist. Egal welcher religiöser Herkunft er ist. Und in Bezug dazu hat der Prophet so viel Wert darauf gelegt. Also eigentlich ist das sehr ähnlich wie das Konzept der Nächstenliebe im Christentum. Und der Prophet hat sehr viel darauf Wert gelegt, die Rechte des Nächsten zu erfüllen. Wenn wir das alles zusammenfassen würden, dann hat der Gründer, also der Kalif, das jetzige religiöse Oberhaupt unserer Gemeinde, hat Frieden so definiert, dass man die Rechte des Nächsten achtet. Und wenn das jeder natürlich machen würde und wenn eine Umpolung im Denken stattfinden kann in den Menschen, dass man sich nicht in erster Linie immer sich um seine eigenen Rechte sorgt, sondern um die Rechte des Nächsten. Und wenn das zu einer Kettenreaktion führt, dann führt das dazu, dass dann würde eine wirklich sehr friedliche Atmosphäre und Gesellschaft geschaffen werden. Und dann sind zum Beispiel auch Werte wie Vereinbarungen und Versprechen einzuhalten. Das sind Eigenschaften, moralische Werte, die im Koran aufgelistet sind. Und weiter heißt es auch, die Schwachen zu stärken. Zum Beispiel baut die Ahmadiyya Muslim Gemeinde schon seit Jahrzehnten Schulen und Krankenhäuser, in Afrika und in Ländern, wo Hilfe gebraucht wird. Und nicht nur, dass da einfach Geld überwiesen wird, sondern Fachleute mit Know-how gehen dorthin vor Ort und dienen dort halt für 2-3 Jahre, um einfach der Gesellschaft dort vor Ort auf die Füße zu helfen. Und das aus religiöser Überzeugung heraus. Und ein weiterer wichtiger Aspekt, was eigentlich auch bezüglich dem Thema sehr relevant ist, ist, dass der Prophet gesagt hat, dass man sich, ein Gläubiger soll sich die Weisheit aneignen, egal wo er sie findet. Und also gute Tugend, gute Sachen soll man sich aneignen und einen Teil von seinem Selbst machen. Und ich denke, das ist ein wichtiger Aspekt und ein wichtiges Prinzip, wenn es darum geht, was Integration anbelangt. Ja? Dass man alle guten Aspekte dann wirklich sich auch aneignen. Und unser religiöses Oberhaupt hat diesbezüglich auch gesagt, dass natürlich, also von dem Propheten prophezeit war, dass ein Zustand kommen würde, wo die Muslime ihre eigene Lehre nicht umsetzen werden. Und zu der Zeit spielt gerade diese Überlieferung eine Rolle, dass man sich Gutes aneignet, egal wo man es findet, egal in welcher Gesellschaft es man findet. Und ich denke, das ist ein wichtiger Bestandteil, um einfach die Integration auch zu fördern und auch die Kompatibilität dann halt auch zu gewährleisten.
Vielen Dank. Jetzt habe ich viele Fragen, weitere. Aber wir gehen erstmal zu unserer erste Teil Ihres Gesprächs, in dem Sie über Regierungsformen eigentlich gesprochen haben. Und da, weil wir in Europa auch eine europäische, so eine Art Regierung auch mal haben, und dann kommt immer wieder die Frage, gerade von der Gegnerseite des Islams, dass die Muslimen oder Islam allgemein versucht, so eine Art Scharia in westliche Länder, ja, Europa einzuführen.
Und daher wäre das überhaupt nicht kompatibel mit das, was wir hier haben.
Ja.
Das ist ja ein Aspekt, wir müssen zuerst im Klaren sein, dass der Islam keine Regierungsform vorgibt. Es gibt bestimmte Prinzipien, die generell erwähnt werden, zum Beispiel das Werte, wie, wo wir uns alle einig sind, ja, Gerechtigkeit und so weiter und so fort. Mhm. Und dann gibt es bestimmte auch Strafgesetze, die erwähnt werden, aber die sind säkularer Natur, also die können nur Einzug erhalten in die Gesellschaft auf säkularer Wege unabhängig von der Religionszugehörigkeit irgendeiner Person. Und zum Beispiel in bestimmten Regionen unabhängig von der Religion gibt es das Alkoholverbot, ja. Das ist, das gibt es sogar in Deutschland in bestimmten
in Görlitz haben wir gesehen,
in Görlitz, ja. Oder temporär gibt es zum Beispiel im München Hauptbahnhof und zu bestimmten Zeiten noch ein Alkoholverbot. Das heißt aber nicht, dass da jetzt die Scharia eingeführt würde. Das sind einfach nur Werte, die auch generell von der Gesellschaft allgemein getragen werden, ja? Also säkularer Natur sind. Es gibt Prinzipien, die im Koran erwähnt worden sind, die grundlegend sind, die auch in Deutschland eingehalten werden. Ja?
Okay.
Das ist Gerechtigkeit, das ist einfach, dass man ja die Rechte, die Freiheit, Religionsfreiheit zum Beispiel, das ist auch ein wichtiger Bestandteil, der genauso gut auch im Koran aufzufinden ist, an mehreren Stellen, nicht an einer Stelle. In Kapitel 2 ist das der Fall, in Kapitel 18 ist das der Fall, wo garantiert wird die Religionsfreiheit und nicht nur die Religionsfreiheit der Muslime. Ja? Ein Kapitel 22 ist davon die Rede, dass die Religionsfreiheit, also die zu verteidigen, für alle Religionen die Pflicht eines Gläubigen ist, ja. Und okay. Religionsfreiheit geht ja Hand in Hand mit Meinungsfreiheit, ja. Da heißt es in einem Vers, hätte Allah damals die Erlaubnis nicht gegeben, sich zu verteidigen, dann wären Kirchen, Klöster, Synagogen und Gotteshäuser und Moscheen niedergerissen worden, ja. Also da ging es um allgemein um die Religionsfreiheit.
Aber ich denke, gerade wenn wir über Religionsfreiheit sprechen und wir wissen, dass in Europa nicht nur in Islam, sondern auch in andere christliche, jüdische, hinduistische, alle Religionen da sind. Ja, man kann keine Religion ausschließen. Und da ist es umso mehr wichtig, dass wir gerade hier in Europa eine Religionsfreiheit haben, und Islam in sich, ja, in Koran ist verankert hat, dass für jedermann Religionsfreiheit gilt.
Richtig, ja.
Können Sie diese Vers mal?
Ja, das war ja der Vers, von dem ich gesprochen habe, aus Kapitel 22 einmal. Und wo es in Bezug auch zu anderen Religionen die Rede ist. Dabei nicht nur in Kapitel 22, Kapitel 2, das eigentlich sehr, sehr bekannt ist, wo es heißt, es gibt keinen Zwang im Glauben. Oder hätte dein Herr seinen Willen erzwungen, wären alle gläubig gewesen. Ja? Ja. Aber Allah hat einen, oder Gott, im allgemeinen Begriff, hat ja einen freien Willen gegeben, dass der Mensch auch selbst entscheiden kann. Ja.
Und jetzt habe ich noch eine Frage, weil wir reden über Islam, ja, Islam in Europa. Sie haben über Lesearten gesprochen. Ich denke nicht, dass alle, die in unserem Publikum sitzen, über diese verschiedenen Richtungen oder Sie haben damit Richtungen gemeint, ne?
Ja, ja, unterschiedliche Lesarten des Islams, die jeder für sich, also sehen wir ja, dass was für eine Vielfalt da ist, leider auch in einer negativen Richtung, ja. Aber auch ansonsten gibt es einfach sehr viele Strömungen und Richtungen, die das gemäß ihrem eigenen Denken dann halt auslegen. Aber wir oder sind der Auffassung, dass es ein Kriterium geben muss, anhand dessen man eine anhand dessen man interpretiert und eine Exegese hat. Und diese Bedingungen der Interpretation, die wurden auch von dem Gründer unserer Gemeinde festgelegt. Das sind 7 Bedingungen, die er ausgeführt hat, wo es heißt, dass ein Vers nicht im Widerspruch zum anderen stehen kann. Ja. Und dadurch löst man schon allein viele, viele falsche Interpretationen, ja. Okay. Weil der Koran ja sich für sich beansprucht, nicht im Widerspruch miteinander zu sein. Das heißt, im Verständnis und bei der Lesart, da kann es sein, dass Widersprüche da sind, aber nicht im Koran selbst. Also das erste Maßstab ist der Koran selbst. Und dann natürlich das gemäß der Auslegung des Propheten und der Gefährten und so weiter. Also so sind die Kriterien festgelegt.
Aber die Frage entsteht dann, wie kann ein Europäer, der nicht Muslim ist, wie kann er dann daraus entscheiden? Weil wir wissen, dass in Islam nur eine heilige Buch gibt, ja, der heilige Koran. Der ist gültig für alle Muslime. Aber wie kann ein Europäer entscheiden, welche, was für eine Leseart richtig und was falsch ist?
Indem er selbst das liest, sich damit auseinandersetzt. Ja? Wir haben ja, ich kann ja ein klares oder ein konkretes Beispiel geben. Da gab es einen IS-Kämpfer damals, ja, der wurde von einer Journalistin von Spiegel wurde er interviewt und sie hat ihn gefragt über, er hat Verse zitiert, ja, die instrumentalisiert werden von ihnen, um praktisch politische Ziele zu erreichen, und hat ihn konfrontiert mit dem Vers, den ich zuvor zitiert habe, es gibt keinen Zwang im Glauben, und hat gesagt, wie stehen Sie denn eigentlich zu diesem Vers, und er hat gesagt, ja, der ist einfach nicht mehr gültig, also hat ihn einfach gesagt, ja, der hat für ihn keine Relevanz mehr. Also das heißt, man sucht sich praktisch Verse aus, die einem praktisch gerade geläufig sind, praktisch sind in der Situation und einfach eigene Ziele zu erreichen. Und ich denke, da ist es wichtig, den Koran im Gesamtkontext zu betrachten, genau in diesem Maßstab, dass der eine Vers dem anderen nicht widerspricht.
Ja. Hier entsteht auch die Frage, wie wichtig ist der heilige Koran? Das heißt, wenn jemand sagt, das ist für mich nicht mehr gültig, kann er das als Muslim überhaupt sagen? In Bezug auf Koran und koranische Werte?
Da, ich meine, jeder Muslim hat ja, jeder kann sich erstmal als Muslim bezeichnen, der sich als Muslim empfindet. Ja. Und dementsprechend haben wir auch Leute oder Muslime, die alles Mögliche daraus kreieren. Ja. Ja, ja. Deshalb gibt es definitiv auch Muslime, die das so sehen, okay, dieser Vers ist gültig und dieser nicht gültig, oder sehen, okay, der Koran ist war damals mal relevant, aber jetzt ist es nicht mehr relevant, wir müssen das anpassen, verändern und so weiter. Auch solche Muslime gibt es, ja.
Okay, okay. So, jetzt noch eine ganz andere Frage. Sie haben über soziale Aktivitäten in Islam geschrieben. Sie haben über Krankenhäuser geschrieben, die in Afrika gebaut worden sind. Aber wir sind jetzt in Europa. Und ich weiß, dass die Bedürftigkeit in Europa ist auch nicht gering. Okay, die ist nicht so viel wie in armen Ländern. Aber was lehrt Islam, dass wir auch dort, wo wir wohnen, ja, welche Arbeiten wir dort erledigen? Da ist eine weitere Frage, können Sie mir vielleicht auch erwähnen. Die Ahmadiyya-Gemeinde, die hat auch einige Programme, die in Europa, in verschiedenen Ländern durch die Gemeinde veranstaltet werden. Vielleicht auch Sie auf diese Programme näher gehen, die diese Brücken zwischen die...
Ja, also ich habe ja erwähnt gehabt, wie aufgrund der Gebote des Heiligen Korans wir seit Jahrzehnten in Afrika helfen und unterstützen. Die Sache ist, für uns ist es finanziell viel, viel einfacher, in Afrika zu unterstützen, weil in Europa natürlich alles viel teurer ist. Das ist viel mehr finanzieller Aufwand für uns. Und wir sind eine Gemeinde, die das nicht jetzt so eine, sie finanziert sich eigenständig selbst. Ja, jedes Mitglied zahlt 1/16 seines Monatseinkommens. Wir haben nicht große Töpfe von Geldern, die wir verwenden können, auch hier Schulen und Krankenhäuser zu bauen. Aber wir versuchen, unseren Beitrag dazu zu leisten. Wir helfen bei Suppen Kinderküchen, wir helfen bei Flüchtlingsheimen, wir helfen durch Humanity First bei Katastrophenhilfen, dass man einfach da, wo es die Flutkatastrophe gab, auch hier in Deutschland die Jahrhundertflut, haben die Gemeindemitglieder angepackt und haben geholfen. Und genauso ist es, dass dann halt Bäume gepflanzt werden, also auf dem Maß, in dem wir das uns leisten können, Wohltätigkeitsläufe, das machen wir schon seit Jahren. Und ich denke, das wird weiterhin sich steigern. Wir sind jetzt kurz davor, den ersten muslimischen Wohlfahrtsverband zu gründen. Also es geht bergauf. Also wir sind, denke ich, an einem Punkt angelangt, wo wir viel aktiver zur Gesellschaft beitragen können, auch auf humanitärer Basis. Und ich denke, das wird auch jedenfalls helfen, zu zeigen, dass wir nicht nur allein reden und sprechen, sondern auch wirklich in Taten auch versuchen, diese Lehre umzusetzen. Und ich denke, das wird dazu führen, dass man auch mehr Vertrauen gewinnt.
Ja, aber ich denke, das ist auch einer der wichtigsten Punkte, der in Islam vorhanden ist, dass wir hier statt auf der theologischen Ebene zu diskutieren, das ist auch wichtig, weil einer ist Muslim, einer ist Christ, einer ist Hindu, aber dass wir halt gemeinsam versuchen, halt diese Leid aus der Gesellschaft wegzuräumen. Und da ist jede Kleinigkeit, die halt von irgendwelche Richtung kommt, ist eigentlich vorteilhaft für uns, die hier in Europa wohnen. Und wie Sie gesagt haben, Islam motiviert einem dazu,
die Schwachen zu stärken und da, wo Benachteiligte und Bedürftigen auch zu helfen. Ja. Und ich denke, das sind Werte, die ja universell sind. Ja. Und deshalb ist ja auch diese eine Frage oder die aktuelle Diskussion, die ja eigentlich mit dem Thema zusammenhängt, ja. Ob Europa, Islam, sind beide kompatibel. Herr Seehofer hat ja eine ganz klare Meinung dazu. Aber ich denke, diese Debatte führt zu nichts, die wieder angeregt wurde. Und es führt einfach nur, dass Emotionen hochgekocht werden und ohne, sie ist nicht zielführend. Und ich, das religiöse Oberhaupt unserer Gemeinde hat genau zu diesem, nicht jetzt zum Statement von Horst Seehofer, aber das ist ja eine Debatte, die existiert seit über 7 Jahren. Ja. Aber sie hat zu nichts geführt. Und er hat damals schon gesagt, und ich würde ihn gerne hier auch zitieren.
Okay.
Er hat gesagt, auf der einen Seite gibt es einige Muslime, die glauben, dass der Islam zu Deutschland gehöre.
Ja.
Während es auf der anderen Seite des Spektrums wiederum Gruppen mit ablehnender Haltung gibt, die diese Vorstellung ablehnen. In Wahrheit jedoch ist dies eine sehr bizarre und unaufrichtige Debatte, die nur um des Streits willen geführt wird, ja, und letztlich zu sehr negativen Konsequenzen führt. Sie treibt die Menschen auf einen Pfad, der mit Gefahren gepflastert ist und an dessen Ende nur Leid und Hass stehen. Weder der Islam noch sein Begründer haben jemals beansprucht, dass der Islam nur für die Deutschen oder nur für eine bestimmte Nation oder einen bestimmten Kontinent sei. Falls der Islam nur für ein bestimmtes Gebiet beschränkt wäre, dann wäre sicherlich jede Anstrengung unternommen worden, um den Islam in diesem Gebiet zu halten. So wäre man sicher vorgegangen. Der Islam jedoch erhebt den Anspruch, dass seine Lehren derart vollkommen und umfassend sind, dass sie es den Menschen in jedem Zeitalter ermöglichen, ihren Schöpfer in vollkommener Weise zu erkennen. Seine Lehren fordern die Menschen, die den Geschöpfen Gottes zustehenden Rechte im höchsten Maße zu erfüllen. Das vollendete Beispiel hierfür wurde vom Begründer des Islams selbst zu seiner Lebenszeit gezeigt. Also Debatten und Fragen, wie oben erwähnt, dienen einzig dazu, billigen weltlichen und politischen Ruhm zu erlangen. Zudem sind solche Debatten bedeutungslos und haben daher meiner Ansicht nach keinerlei Wert. Einige Deutsche, die sich als einheimische Deutsche betrachten, sind möglicherweise besorgt, dass ihnen der Islam aufgezwungen wird. Wie ich jedoch bereits ausgeführt habe, beansprucht der Islam nicht die Religion einer bestimmten Region oder eines bestimmten Landes zu sein. Jedoch erhebt der Islam einen anderen Anspruch, der im Heiligen Koran deutlich aufgeführt ist. In dem betreffenden Vers heißt es, da wird der Prophet unmittelbar angesprochen und es heißt, O Menschen, ich bin für alle ein Gesandter Gottes. Ja? Und dann heißt es, demgemäß wird hier der Anspruch erhoben, dass der Prophet als ein Gesandter für die gesamte Welt entsandt worden ist. Zweifellos ist Deutschland ein wichtiger Teil dieser Welt. so dass es uns obliegt, die Botschaft des Islam zu den Menschen dieses Landes mit dem Geist der Liebe und Zuneigung zu tragen. Also, dass diese Debatte zu nichts führt und außerdem diese Angst, dass es aufgezwungen wird, aus unserer Perspektive auf jeden Fall völlig unberechtigt ist, denn nur durch Liebe und Zuneigung kann man Herzen erobern und nicht durch Zwang.
Ja. Vielen Dank. Ja. Damit sind wir auch fast am Ende zu unserem Vortrag gekommen. Aber ich denke, das Wort, was er gerade benutzt hat, Liebe miteinander, das heißt sehr guter Umgang miteinander, das ist das Schlüsselwort, womit die verschiedenen Völker, die hier in Europa zu Hause sind, unter anderem auch Muslime, die miteinander sehr gut umgehen können und das ganze Europa oder ganze eigene Land halt auf Vordermann bringen können. Damit ich bedanke euch auch alle, dass Sie so unsere Hörer gehört haben. Wenn Sie Fragen haben, weitere können Sie auf unserem Stand A313, Verlag der Islam ist hinter euch, kommen. Und da steht auch der Imam für die Fragen zur Verfügung. Und wir haben auch hier eine kurze Broschüre, das ist auch ein Vortrag von unserem fünften Kaliben bereitgestellt. Derjenige, der das nehmen will, kann er auch gerne mitnehmen. Vielen Dank und auf Wiedersehen.
Hallo, ist okay.
Ja, also es ist um 12, von 12 bis 12:30, 12 bis 12.30 Uhr hier, jetzt schon zum letzten Tag der Leipziger Buchmesse für 2018. Aber wir haben uns hier schon immer gesehen und es geht jedes Mal um Rumänien für 30 Minuten, verschiedene Themen. Und heute geht es um die Jugend, um Kinder und Jugendliche. Wir werden in einem ersten Teil über die Frage nach den Kindern sprechen, die vielleicht erinnern sich manche von Ihnen damals in diesen Kinderheimen entdeckt wurden, Anfang der 90er Jahre. Und im zweiten Teil reden wir über die rumänische Jugend heute. Ich habe zu Gast Chris sage ich bestimmt falsch, den Namen Christina Arion. Sie ist Diplom-Sozialpädagogin und Theologin, arbeitet und lebt in Berlin, kommt aber aus Rumänien und sie wird nachher etwas zu sich selber sagen. Und am Klavier ist Jansen Wallau zu hören und der stimmt uns jetzt ein.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.